Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Guten Morgen miteinander. Wir haben am letzten Sonntag angefangen in dieser Serie Mercy, das Wunder der Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist eigentlich nichts anderes als die Art und Weise, wie Jesus dir begegnet. Die Art und Weise, wie Jesus mit dir umgeht. Und sag doch das einfach als erstes der Person, die neben dir sitzt. Barmherzigkeit ist die Art und Weise, wie Jesus mit dir umgeht. Am letzten Sonntag ist es unter anderem auch darum gegangen, wie Gott in unseren Schwächen stark sein kann. Und Gott hat mich schwach gemacht in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag. Vielleicht ist es auch einfach der Luftzug gewesen, wo man da die ganze Nacht an den Hals angezogen hat. Auf jeden Fall bin ich seit dem Freitag am Morgen relativ blockiert. Darum, also es hat nichts mit dir zu tun, wenn ich ein bisschen steif auf der Bühne stehe heute Morgen. Einfach, dass das klar ist. Und ich kann jetzt gerade euch in meiner Schwäche dienen und Gott kann zeigen, dass er eben auch unsere Schwächen kann brauchen kann. Also es ist immer schön, wenn man über etwas redet, aber die Frage ist dann auch wirklich, glaubt man es auch, wenn es dann einem selber passiert. Heute Morgen möchte ich euch in dieser Serie drin über das Thema Versagen etwas weitergeben. Und zwar Versagen kennen wir alle und darum ist die Frage, wie gehen wir mit unserem Versagen um, das wir haben in unserem Leben. Die Erwartung von Gott an uns ist nicht, dass wir ein perfektes Leben leben, aber die Erwartung von Gott an uns ist, dass wir mit unserem Versagen zu ihm kommen. Und dort siehst du einen Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Christen, glaube ich, relativ einen deutlichen Unterschied. Christen, die können sagen, ja, ich habe Versagen in meinem Leben und ich bin demütig über dem und ich brauche die Vergebung von Gott. Und dann eben auch zu Jesus gehen mit dem. Und andere, die eben Mühe haben mit ihrem Versagen, weil sie ja eigentlich sollten perfekt sein für Gott. Und das dann ihnen extrem im Weg drin steht. Ich möchte euch das erklären anhand vom Leben von Petrus. Und im Vergleich zum Petrus ist ja der Judas, oder? In der Nacht, bevor Jesus verhaftet worden ist, haben der Petrus und der Judas beide einen Fehler gemacht. Und dann haben beide den gleichen Fehler gemacht. Der Petrus hat Jesus verleumdet. Also der Petrus hat gesagt, er kenne Jesus nicht. Und was hat er gemacht? Er ist nachher umgekehrt und hat Gott um Vergebung gebeten für sein Versagen. Und in dem Sinne ist ihm Jesus begegnet und hat ihm dann gesagt, hey, ich werde meine Kirche auf dir bauen. Der Judas hat Jesus verraten. Und er ist nachher durch sein Versagen nicht näher zu Gott gekommen, sondern eben von Gott weggegangen. Und durch das ist er in eine Situation gekommen, wo er sich das Leben genommen hat. Also mit dem einen Versagen hat Gott Kirche gebaut. Und mit dem anderen Versagen ist einfach fertig gewesen. Und ich möchte heute Morgen darauf eingehen, auf drei Sachen unter anderem, wo der Petrus falsch gemacht hat, auf drei Sachen, wo der Petrus dann auch richtig gemacht hat und dann die Frage, ja, wie geht denn Jesus mit uns um, wenn wir versagen? Also was hat der Petrus falsch gemacht? Das ist ja so ein Symbol, oder, für Sachen falsch machen. So der Ton, der mir in den Sinn kommt, wenn ich das Zeichen sehe. Also Petrus, er hat sich überschätzt. Wann hat sich der Petrus überschätzt? Wir lesen das. Matthäus 26, 33. Da beteuerte Petrus, wenn dich auch alle anderen verlassen, ich halte zu dir. Also in der Situation, wo Jesus gesagt hat, was auf sie wird zukommen, dass Jesus wird verhaftet werden und das Kreuz genagelt werden und er wird wieder auferstehen, sagte Petrus, ich werde zu dir halten. Doch Jesus erwiderte ihm, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Dann sagte Petrus, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich das nicht tun. Auch die anderen Jünger beteuerten dies. Also der Petrus verspricht etwas, das er gar nicht halten kann. Er sagt, ich würde sogar mit dir in den Tod gehen. Und er hat sicher ernst gemeint. Aber er hat überhaupt nicht gewusst, in dem Moment, was er eigentlich sagt. Er hat sich völlig überschätzt. Und es gibt so Situationen, wo wir das Gefühl haben, da stehen wir einfach sicher. Oder? Da kann uns nichts passieren. Das ist eine absolute Stärke von uns. Aber in der Bibel heisst es, dass dort, wo wir so selbstsicher sind, die grösste Gefahr lauert. Ich habe einen weisen Mann gehört sagen, er hat gesagt, eine Stärke, die wir haben, die wir nicht beschützen, also eine unbeschützte Stärke, ist eine doppelte Schwäche. Eine unbeschützte Stärke in unserem Leben ist eine doppelte Schwäche. Wenn ich zum Beispiel die Gabe der Leiterschaft habe und ich bewahre die nicht, ich beschütze die nicht, dann kann es schnell dazu kommen, dass ich nicht mehr leite, sondern anfange, Menschen zu manipulieren. Dass ich den Einfluss, den Gott mir gegeben hat, auf andere Menschen zu meinen eigenen Zwecken anfange, missbrauche. Oder wenn du eine andere Gabe hast, beschütze die. Weil eine unbeschützte Stärke ist eine doppelte Schwäche. Sag nie, das wird mir nie passieren. Das, was dem passiert ist, das, was die geboten hat, das wird mir nie passieren. Ich gebe mir Mühe, das nie zu sagen. Weil in dem Moment erhebe ich mich über die andere Person und sage, ich bin viel besser als sie. Das würde mir nie passieren. Also das ist der eine Fehler, den Petrus gemacht hat. Er hat sich einfach überschätzt. Dann das Zweite war, er hat Ablehnung befürchtet. Wir lesen dann weiter, wo Jesus verhaftet worden ist und abgeführt worden ist. In sicherem Abstand folgte ihnen Petrus bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern, um zu beobachten, was mit Jesus geschehen würde. Also du siehst, es ist relativ speziell. Der, der vorher gesagt hat, ich würde mit dir in den Tod gehen, ist auf das Mal in sicherem Abstand. Kennst du das, Jesus in sicherem Abstand nachfolgen? So, lieber nicht zu radikal, oder? Lieber nicht zu fest mit diesen Christen in Verbindung gebracht werden. Mit diesen Radikalen, mit diesen Fundamentalisten. Lieber ein bisschen Distanz haben zu Jesus. Schon ein bisschen nachfolgen, aber nicht allzu nah. Also, der Petrus hat Angst gehabt, dass er in Verbindung gebracht werden könnte mit dem Jesus. Und das ist schlussendlich genau das, was passiert ist. Der Petrus hat nämlich angefangen zu lügen. Die Leute haben gesagt, hey, sorry, aber dein Dialekt verratet dich. Du bist doch einer von diesen Jesus-Freaks. Kannst du mir nichts vormachen? Und der Petrus sagt, nein, ich kenne den Mann nicht. Ich kenne den Mann nicht, hat er gesagt. Er hat Angst gehabt vor Ablehnung. Ich habe kürzlich mit Freunden gebetet und dann hat Gott mir den Eindruck gegeben, ich soll meinem Garagist einen Nussgipfel vorbeibringen. Genau, habe ich auch gedacht. Ich habe innerlich gelacht und gedacht, super, meinem Garagist einen Nussgipfel vorbeibringen. Hoi, schau, ich habe da einen Nussgipfel. Ja, super, was denkt der Typ von mir, oder? Und ich musste mich entscheiden, ist mir jetzt wichtiger, dass ich das mache, was Gott mir sagt, weil ich habe ja keinen Schaden am Auto und ich habe auch nicht vor, meinem Auto extra einen Schaden zuzufügen, damit ich wenigstens einen Grund habe, um den Nussgipfel zu bringen. Oder sage ich einfach, hey, schau Jesus, du sagst, ich soll einen Nussgipfel bringen, also bringe einen Nussgipfel. Ich habe mich dann für das Zweite entschieden, einen Nussgipfel gebracht und er hat sich so gefreut, er ist allein in der Bude gsi, hat nichts zu tun gehabt und wir haben eine halbe Stunde miteinander zusammengeschwätzt. 3 Wochen später habe ich einen Berliner vorbeigebracht, habe gefunden, probierst du es mal noch mit Berliner. Sagt er, ahoi, willst du einen Kaffee? Dann sind wir ins Büro gekommen, haben einen Berliner gegessen, einen Kaffee getrunken. Und er war so offen, dass ich das ganze Evangelium von Jesus erklären konnte. Und das war so ein Moment, wo ich muss sagen, ja genau, es ist so gut, ist mir nicht so wichtig gewesen, ob er jetzt das cool findet, wenn ich ihm aufs Gipfel bringe oder eben nicht. Also wo gibt es Situationen in deinem Leben, wo du merkst, du folgst Jesus schon, aber eigentlich noch im sicheren Abstand. Es wäre an der Zeit, um Jesus aufzuschliessen, um Seite an Seite mit ihm durchs Leben zu gehen. Weil das Problem ist eben, wenn wir anfangen, das zu machen, wo wir denken, dass die anderen denken. Wenn wir anfangen zu überlegen, was ist seine Meinung über dem? Und ich mache dann das, was ich denke, ist seine Meinung. Und ich mache nicht das, was Gottes Willen ist über meinem Leben. Dann mache ich Götzendienst. Und Gott hat gesagt, wir sollen nicht anderen Göttern dienen. Oder wenn wir anfangen, die Meinung von anderen Menschen wichtiger zu sein als die Meinung von Gott, dann fange ich schlussendlich an, den Menschen in einen Platz aufzulupfen, wo ihm nicht zusteht. Und darum lass uns Gott dienen, auch in dem, dass wir Jesus Seite an Seite nachfolgen und das umsetzen, was er uns sagt. Dann das Dritte, was Petrus falsch gemacht hat, er hat gerettet, ohne zu überlegen. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht, in diesem Augenblick krähte ein Hahn und hat ihn daran erinnert, aha, ja genau, Jesus hat es mir ja gesagt. Also, es heisst so quasi, der Petrus hat sogar angefangen zu fluchen. Er hat angefangen zu fluchen und gesagt, hey, jetzt piep, heb mal deine Elende, piep, Rand und glaub mir, piep, nochmal, dass ich den piep, Jesus nicht kenne, piep, nochmal. Also eben so war wahrscheinlich die Situation. Der Petrus ist verrückt worden. Und wenn wir verrückt werden, dann ist die Gefahr, dass wir unsere Gefühle ungefiltert durch unsere Müller rauslassen und so Zerstörung anrichten. Und der Petrus hat genau das gemacht. Manchmal sagen wir, oder? Werdet wie die Kinder. Und die Kinder sind ja so super, die sagen einfach, was sie denken. Letztens waren Leute bei uns auf Besuch, die auch Christen sind und nicht in eine Gemeinde gehen. Und einer von meinen Söhnen geht an, wir sind ums Feuer herumgehockt, und er sagt, steht her, schaut in die Augen und sagt, du, wieso kommen die eigentlich nicht ins ICF? Und ich auch so, oder? So etwas. Ja, mich hat es eigentlich auch Wunder genommen, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Kinder sagen, was sie denken. Aber manchmal ist es eben gut, wenn man auch noch das filtrieren kann, bevor man etwas sagt, was man denkt, weil es eben Schaden anrichtet. Und das ist der Unterschied zwischen dem Kind und zwischen dem Erwachsenen. Oder? Wir Erwachsenen können theoretisch filtern und kanalisieren, sage ich das, wenn ja, wie sage ich es, wann sage ich es, wem sage ich es. Oder sage ich es lieber nicht? Und wir haben im ICF, und das ist ein Wert, den wir in der Kirche haben, haben wir eine Feedback-Kultur. Haben wir eine Art und Weise, wie wir einander die Meinung sagen. Es ist nicht so, dass wir uns die Meinung nicht sagen. Aber wir haben eine Art und Weise, wie wir einander die Meinung sagen. Wir haben einfach so 4 Gedanken aufgeschrieben. Ich sage meine Meinung, wenn ich selber auch lebe. Also, ich tue nie jemandem etwas anschwärzen, das ich nicht auch selber mache. Oder? Das ist immer so die Selbstprüfung. Also, bevor ich ein Feedback gebe, prüfe ich mich selber. Überlege ich mir, ja, bin ich denn wirklich, habe ich Autorität, um dieser Person das zu sagen? Ich sage meine Meinung, wenn die Person durch das weiterkommt. Und das ist der Ansatz der Liebe, wo ich sage, schlussendlich will ich, dass ein Mensch gesegnet wird, durch die Art und Weise, wie ich ihn feedbacke. Ich will ihn nicht abputzen, ich will ihn nicht abmachen, ich will nicht mich überheben über ihn, sondern ich will ihm dienen mit meinem Feedback. Das Dritte ist, ich sage meine Meinung, wenn es in der Liebe passiert. Und ich sage meine Meinung, wenn das Verhältnis von Lob und Kritik stimmt. Also wenn du bei einer Person immer nur siehst, was sie falsch macht, dann überleg mal, was sie auch gut macht. Oder liebe Eltern mit unseren Kindern, wir sehen so schnell und so deutlich, was sie falsch machen. Lass uns immer wieder her sitzen und überlegen, ja, was machen denn unsere Kinder so unverwechselbar genial richtig? Das ist auch das Problem, wenn du Sitzungen nur dann machst, wenn es ein Problem gibt, oder? Dann hast du so eine Negativ-Feedback-Kultur. Darum mach deine Sitzungen regelmäßig mit deinen Leuten. Auch dann, wenn sie eben Sachen gut machen, kann man es Feedback geben. Und meine letzte Anregung ist, ich sage meine Meinung, wenn also Lob vor vielen Augen und Kritik unter vier Augen. Natürlich kannst du Lob auch nur unter vier Augen machen, aber Kritik, etwas, wo du jemandem konstruktive Kritik bringst. Nimm die Person, geh in ein Räumchen, wo wir für euch sind. Und ich merke, dass ich rede zu mir selber, ich merke das bei den Kindern. So schnell kritisiere ich einen Sohn von mir vor allen anderen. Und ich denke, hey Rita, du hättest es auch nicht gern, wenn das jemand mit dir machen würde. Unter vier Augen. Also, lass uns Leute sein, die überlegen, bevor wir reden. Weil im Jakobus 3, 9 bis 11 heisst es, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund, aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Ist also dann noch so eine rhetorische Frage zum Schluss. Das ist eigentlich unmöglich. Gut, drei Sachen, die Petrus falsch gemacht hat, sind eigentlich drei Sachen, die wir alle falsch machen. Erstens, ich überschätze mich. Zweitens, ich habe Angst vor Ablehnung. Und drittens, ich rede ohne zu überlegen. Unser Versagen. Jetzt, wie geht der Petrus mit dem Versagen um? Nachdem er die Sachen falsch gemacht hat, was macht er? Jetzt, wenn wir die Sachen anschauen, die er richtig gemacht hat. Erstens, der Petrus, er hat trauert. Der Petrus hat trauert. Er hat nicht gesagt, das ist nicht so schlimm, kommt dann wieder gut. Mein Sohn hat kürzlich am Abend so einen Frust erlebt und er hat so herzzerreissend brüllt, bevor er ins Bett gegangen ist. Ich habe es schier nicht ausgehalten. Kennst du das, wenn jemand so traurig ist in deinem Umfeld und du haltest es schier nicht aus? Wie reagierst du dann? Ich reagiere so, indem ich hingegangen will und sage, ist nicht so schlimm. Es kommt wieder gut. Take it easy, Lisi. Oder so. Schau aufs Positive. Hast du ja noch selbst oder dieses oder jenes. Aber was ich ihm in dem Moment zerstöre, ist der Moment und die Zeit der Trauer. Und wir brauchen, um dass wir etwas überwinden können, müssen wir durch Trauer durchgehen. Und jetzt rede ich zu mir selber, weil das fällt mir so nicht easy. Ich will nicht durch Trauer durchgehen. Ich will von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und immer happy clappy. Aber wenn ich will, und das habe ich wirklich verstanden, wenn ich will, über etwas hinwegkommen, muss ich auch durch den Trauerprozess durchgehen. Und so oft gönnen wir uns den Prozess der Trauer nicht und wir stürzen uns ins nächste Projekt und in die nächste Beziehung und ins nächste Abenteuer, anstatt dass wir einfach mal sagen, hey, es ist so scheiße gelaufen und dass wir uns auskotzen bei Jesus am Kreuz und sagen, wie dass wir uns fühlen und was alles nicht gut ist und was im Argen liegt. Dass eben dann Jesus dort reinkommen kann und unseren Schmerz heilen und begegnen. Also der Petrus hat das richtig gemacht, er hat getrauert. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus ist nicht hergegangen und hat gesagt, ah ja, Jesus, stimmt, sorry. Schau mir vor, the best is yet to come. Sondern er hat in bitterer Verzweiflung gebrüllt. Psalm 51, 19, das ist der Psalm, wo der David geschrieben hat, nachdem er zurechtgewiesen ist vom Prophet, weil er ja Ehebruch begangen hat, ist er so traurig gewesen und hat das im Psalm 51 aufgeschrieben. Er sagt ihm, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Also der Petrus hat getrauert und wie hat der Petrus getrauert? Er hat nicht allein getrauert. Er hat seine Small Group, seine Church Family, seine geistliche Familie hat er involviert. Der Petrus hat die Unterstützung von seiner Small Group hat er genutzt, in seinem Trauerprozess drin als Unterstützung. Und schau, wenn der Teufel ein Ziel hat in unserem Leben, dann ist es, dass er uns in die Einsamkeit führen will, in die Isolation, wo wir das Gefühl haben, wir sind alleine, niemand kümmert sich um uns, wir können doch das, die Trauer und den Schmerz anderen nicht zumuten. Da müssen wir doch jetzt selber durch. Solange es uns gut geht, sind wir willkommen. Solange wir etwas zu geben haben, haben wir eine Berechtigung, um in die Small Group zu gehen? Haben wir eine Berechtigung, zum Teil sein von der Gemeinschaft? Aber dann, wenn wir eben nichts zu geben haben, dann brauchen wir Gemeinschaft genau am meisten. In Markus 16 heißt es, Jesus war früh morgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst der Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten. Also sie haben mit miteinander trauert. Sie waren zusammen und haben den Verlust von Jesus verarbeitet. Miteinander. Schau, Jesus hat seine Jünger immer zu zweit losgeschickt. Nie allein. Der Paulus ist immer mit jemand anderem auf Missionsreisen gegangen und nie allein. Wir haben so oft das Gefühl, da muss ich jetzt allein durch oder das kann ich auch allein. Aber lass uns Kraft und das Segen von der Gemeinschaft, von der Small Group nutzen und miteinander durch die Sachen durchgehen. Dann der Petrus hat auf Gottes Barmherzigkeit vertraut. Also er hat darauf vertraut, dass Gott über seinem Versagen steht. Er hat darauf vertraut, dass Jesus ihm seine Fehler vergibt, obwohl er sich so überschätzt hat. Und der Petrus hat ja den ersten Petrusbrief und den zweiten Petrusbrief im Neuen Testament geschrieben. Und wir lesen im 1. Petrus 5, 7, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Also wenn jemand das kann schreiben, dann der Petrus. Weil der Petrus ist genau durch das durchgegangen. Lad all deine Sorgen bei Gott ab. Du musst nicht einfach irgendwo unter den Teppich schüffeln oder ignorieren und abdrücken, sondern gang durch. Weil Jesus sorgt für dich. Also, drei Sachen, die wir alle richtig machen können. Trauern, die Unterstützung der Small Group nutzen und auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen. Nachdem wir jetzt unserem Petrus gewidmet haben, wollen wir mal schauen, wie denn Jesus mit unserem Versagen umgeht. Das ist das für Jesus. Symbol mit dem Facebook hat es geklaut von ihm. I like. Oder das ist, wenn Jesus an dich denkt. Also was macht Jesus mit unserem Versagen? Und das ist interessant, was eben Jesus zum Petrus sagt, bevor dem Versagen, bevor das alles passiert ist. Da sagt Jesus zum Petrus, im Lukas 22. Zu Petrus gewandt, sagte Jesus, Simon, Simon. Wie es auch sein früherer Name war. Der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen, aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Also Jesus hat zum Petrus gesagt, du wirst von mir davonlaufen. Du wirst dich mir abwenden, mit dem, in dem, dass er ihn verleugnet hat. Aber er hat schon gesagt, ich habe für dich gebetet und wenn du zu mir zurückkommst, dann stärk mit deinem Versagen deine Brüder. Stärk mit dem, wie ich dir begegnet bin, in deinem Versagen stärk deine Glaubensbrüder. Also wir sehen, Jesus ist nicht schockiert über das Versagen von Petrus. Er ist nicht schockiert darüber. Es gibt nichts, wo du deinen Jesus könntest schockieren. Gibt es nicht. Dann das Zweite ist, Jesus betet für den Petrus. Jesus betet für dich und für mich. Im Hebräer 7, 25 heißt es, und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er euch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Also, Jesus Christus betet beim Vater, beim Heiligen Geist, steht er ein für dich und mich. Das Dritte ist, Jesus glaubt an dich. Also Jesus hat zum Petrus schon da gesagt, wann du dann wirst zu mir zurückkehren. Das ist ein prophetisches Wort gewesen, wo er nicht gesagt hat, im Fall von, wann im Falle eines Falles, sondern er hat gesagt, du wirst zu mir zurückkehren und wenn du wirst zurückkehren, dann gang und tun. Also Jesus hat den Petrus schon von Anfang an beauftragt, ihm zu dienen mit seinem Versagen. Und darum, überall dort, wo wir durch Versagen durchgehen, lass uns das Versagen nicht nutzlos einfach irgendwo rumliegen lassen, sondern lass uns Jesus dienen mit unserem Versagen. In dem, dass wir anderen Menschen zeigen, wie eben Gott mit uns umgeht, wenn wir versagen. Und sie ermutigen und können sagen, hey, look, ich habe einmal so einen Scheiß gemacht. Ich bin einmal durch so etwas durchgegangen. Aber ich habe erlebt, wie barmherzig das Jesus ist. Dann etwas anderes ist, dass Jesus dir einen neuen Namen gibt. Und ein Name ist immer mehr als ein Name. Ein Name hat in der Bibel immer eine Bedeutung. Und Gott will deinem Leben eine neue Bedeutung geben. Und das hat er an Petrus gemacht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Also Jesus hat den Namen von Simon zu Petrus gewechselt. Was ist dein Name? Was ist das, was Gott über dein Leben ausspricht? Wo er sagt, ich sehe nicht nur dein Versagen, sondern ich sehe auch deine Zukunft. Und ich habe gute Gedanken über dein Leben. Kennst du das, was Jesus für einen Namen über dein Leben gesetzt hat? Und dann der letzte Gedanke ist, Jesus hat das Versagen von Petrus gebraucht, um seine Kirche zu bauen sogar. Johannes 21, 17 heißt, und zum dritten Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Also es war, als würde Jesus nach diesen drei Mal versagen, den Petrus dreimal fragen und sagen, liebst du mich? Liebst du mich? Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und jetzt liebe ich dich noch mehr als je zuvor. Ich liebe dich. Also Jesus hat das Versagen von Petrus gebraucht, um seine Kirche zu bauen. Und wenn er das kann und das noch so dokumentiert, in der Bibel, dann ist es sein erklärtes Ziel, dass er auch dies und mein Versagen kann brauchen kann, um sein Reich auf die Welt zu bringen. Also ich möchte die Gedanken, wie Jesus mit unserem Versagen umgeht, nochmal kurz zusammenfassen. Was macht Jesus mit unserem Versagen? Jesus ist nicht schockiert über dein Versagen. Jesus betet für dich. Jesus glaubt an dich. Jesus gibt dir einen neuen Namen. Und Jesus braucht dein Versagen, um seine Kirche zu bauen. Und du kannst jetzt das nehmen und sagen, ja, das gilt für mich. Und dann machst du es an Petrus gleich. du kannst jetzt aber das auch sagen, nein, das mit mir nicht, dann machst du es am Judas gleich. Der Judas hat eigentlich das Gleiche gemacht wie der Petrus. Sie haben sich beide gegen Jesus gestellt. Nur der Judas hat einen Breakdown gehabt und der Petrus einen Breakthrough. Und lass uns den Breakthrough wählen. Und das ist so ein kleiner, feiner Unterschied, wo wir einfach sagen, ich renne in die Arme von Jesus, wenn ich versage. Und nicht von ihm weg. That's it. Ich möchte einfach heute Morgen beten, dass das in unsere Herzen kommt. Und ich habe auch den Eindruck, dass überall dort, wo du noch so fest deinen alten Namen hörst und all deine alten Sünden und deine negative Vergangenheit dich so prägt, dass Gott dort wie kann einen Schnitt machen und dir einen neuen Namen geben für deine Zukunft und für dein Leben. Dass du ein Bild hast, wo Gott dir malt. Wie er an Petrus gemalt hat und gesagt hat, du bist ein Fels. Du bist ein Fels. Auch wenn man es jetzt nicht sieht, aber du bist ein Fels und auf dich werde ich meine Kirche bauen. Lass uns beten, dass Gott uns auch so ein Bild gibt für dies und für mein Leben. Vater im Himmel, von ganzem Herzen danke ich dir für dein Wort, für die Bibel, die voll ist von deiner Liebe und von Fehlern und von Versagen. Und ich danke dir, Jesus, dass du treu bist. Nicht nur dann, wenn wir alles richtig machen. Ich danke dir, Jesus, dass wir dich nicht schockieren können mit unserem Versagen. Ich danke dir, Jesus, dass deine Liebe echt, wahr und tief ist. Und dass deine Liebe bedingungslos ist. Danke dir, bist du der Gott, der an uns glaubt. Der daran glaubt, dass wir zurückkommen, wenn wir versagt haben. Und Jesus, wir wollen Ja sagen zu dem. Zu einem immer umkehrenden Lebensstil, wo wir sagen, Jesus, wenn wir uns von dir entfernen, wenn wir dich verleugnen oder verraten, wir wollen einfach umkehren zu dir. Wir wollen ein Leben voller Durchbrüche haben, Jesus. Ich segne dich, du heute Morgen hierher gekommen bist, im Namen von Jesus Christus, der einen neuen Namen hat für dich, dass du seine Gedanken über dein Leben kannst erkennen kannst. Dass nicht mehr länger die negativen Gedanken von deiner Vergangenheit dein Leben prägen. Sondern dass du kannst durch den Schmerz durchgehen, durch die Trauer durchgehen, einen Durchbruch erleben und ein Bild bekommen, wie Jesus dich sieht. Sprich dir das zu im Namen von Jesus. Ja, Jesus, lass uns einen Unterschied machen. Nicht in dem, dass wir ein perfektes Leben anstreben, sondern in dem, dass wir ein Leben anstreben, das prägt ist von deiner Barmherzigkeit.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.